Ich weiß von einem Kollegen, der hat plötzlich während der Predigt kurz eine Pause gemacht. Und als die Leute dann mit Stirnrunzeln da saßen und sich überlegt haben, was war denn das jetzt, hat er gesagt, das war eine Erscheinung, eine Alterserscheinung. Ja, so kann es dann gehen. Es gibt Naturfreunde, die halten es kaum aus in ihren vier Wänden und sobald die Ausgangssperre fällt und der Lockdown sich lockert, zieht sie es hinaus bei Wind und Wetter ins Freie. Ob mit Begleitung oder ohne Bekleidung, die Natur ist ihr Zuhause. Berge und Täler, Wälder und Felder, Flüsse und Seen, das sind ihre Welt. Es gibt Naturfreunde, es gibt auch Tierfreunde, die kommen nicht nur auf den Hund, die leben auch für die Katz. Pferd und Esel, Meerschweinchen und Wellensittich, Karpfen und Marienkäfer, das sind ihre ganze Freude. Es gibt auch Blumenfreunde, die marschieren nicht wie das Rindvieh über die Blumenwiese und grasen ab. Die legen sich hinter jedes Gänseblümchen und knipsen los. Rosen und Nelken, Astern und Sonnenblumen, Chrysanthemen und Zyklamen, all das sind ihr Entzücken. Es gibt Naturfreunde, Tierfreunde, Blumenfreunde. Und wenn wir in die Bibel schauen und wenn wir durch die Bibel hindurch in unsere Welt schauen, dann entdecken wir sehr schnell, Gott ist das alles auch. Sicher ist unser Gott Naturfreund, unser grüner Planet mit den Bergen zum Besteigen, den Seen zum Schwimmen, den Wäldern zum Erholen, das ist sein Werk, das ist seine Schöpfung. Sicher ist unser Gott auch Tierfreund, vom Walfisch bis zum Schmetterling, vom Elefanten bis zum Eichhörnchen, vom Adler bis zur Eintagsfliege, alles vorhanden. Sicher ist Gott auch Blumenfreund, die Schönheit der Orchideen, der Duft der Rosen, die Vielfalt der Linien, geht alles auf sein Konto. Gott ist Naturfreund, Tierfreund, Blumenfreund, aber er ist vor allem Menschenfreund. Gott will nicht alleine leben wie Buddha. Er will nicht alleine schweben wie die Hindu-Götzen. Er will nicht alleine thronen wie Zeus auf dem Olymp. Gott sucht das menschliche Gegenüber. Gott ist am Menschen gelegen. Seine Liebe gehört dem Du. Deshalb macht Gott nicht nur einen botanischen Garten. Deshalb wollte er nicht nur einen großen und schönen Zoo. Deshalb erfand er nicht nur tausende von Blumensorten, sondern deklarierte in einer einzigartigen und unverwechselbaren Willensentscheidung, lasst uns Menschen machen. Mit dem sechsten Tagewerk setzt er seiner Schöpfung die Krone auf. Ein echter Knaller. Vielleicht spricht die Wissenschaft deshalb vom Urknall. Unser Bibeltext für heute, wir hatten ihn schon auf der ersten Folie, fasst das in das bekannte Wort zusammen. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wer also im Bilde sein will, der sollte nicht so sehr auf den Bildschirm schauen oder in die Bildzeitung, sondern die Bildgeschichte der Bibel betrachten. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Früher hätte man gesagt, als Mannsbilder und Weibsbilder, das sagt man heute nicht. Nun ist Gott ja kein Sonntagsmaler, der nur Laienhaftes auf den Markt bringt. Er ist nicht ein Dilettant, der nur Kitsch produziert. Gott schafft Porträts. Seine Liebe zum Detail ist unübersehbar. Kein Bild ist wie das andere. Autos kommen vom Fließband, Anzüge kommen von der Stange, Fahrkarten kommen vom Automaten, aber Menschen stammen aus Gottes Atelier. Dich und mich gibt es nur als einmalige Ausgabe. Gott kopiert nicht und Gott klont auch nicht. Gott will und Gott schafft lauter Originale. Und eins davon bist du. Ihm, Gott, verdanken wir unser Leben, unser Dasein, unser So-Sein. Naja, es ist mir schon bekannt, dass die Eltern in diesem Prozess eine Rolle spielen, aber die können auch nicht neues Leben pflanzen, die können sich nur fortpflanzen. Und es gibt nicht wenige Menschen, die von ihren Eltern eigentlich gar nicht gewollt sind, die bereits vor ihrer Geburt als Störenfriede abgelehnt wurden. In Deutschland sind über die Hälfte aller Erstkinder vor der Ehe gezeugt. Und niemand weiß, bei wie vielen die Mutter, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, als ersten Satz wirklich gesagt hat, ach wie schön, oder eher auch das noch, so ein Mist. So ein ungewolltes Kind sein zu müssen, das ist schwer, das ist sehr schwer. Das belastet ein Leben lang. Umso wichtiger ist es, dass wir auf das Wort Gottes hören und es uns von der Bibel sagen lassen. Und manche haben das auch noch in Verse gemacht. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist Gottes Wunschkind. Schön, dass es dich gibt. Ja, Gott will, dass es dich und mich gibt. Und einer meiner Lehrer, Professor Eckstein in Tübingen, sagte mal, das ist mir einfach eingegangen, der hat gerne so Aphorismen, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du und ich, wir sind erwünscht. Wir sind da, weil Gott das so wollte. Ein schöner Gedanke Gottes, Handarbeit des Schöpfers, ein einmaliges, wertvolles Exemplar. Richtig wertvoll. Wertvoll, auch wenn du dir manchmal wertlos vorkommst. Wertvoll, weil Gott dich gemacht hat, gemacht als sein Gegenüber, als sein Ebenbild, als sein Abbild, als sein Spiegelbild. Ein Bild, das sein Wesen, seine Liebe, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit widerspiegeln darf. So sind wir gedacht. Wir alle. Wenn man uns sieht, dann soll man dahinter den Schöpfer sehen können. Wenn man uns begegnet, dann soll man durch uns Gott begegnen können. Wenn man uns kennenlernt, dann soll man ihn kennenlernen, dem alle und alles das Leben verdankt. So war es gedacht, so war es beabsichtigt, so war es von Anfang gemeint. Und was ist draus geworden? Aus dem Ebenbild Gottes, aus dem Abbild seiner Macht, aus dem Spiegelbild seiner Herrlichkeit. Wir Menschen haben angefangen, uns etwas auf uns einzubilden und haben aus dem Ebenbild ein Zerrbild gemacht. Statt ebenbildlich wollten wir Menschen ebenbürtig sein. Statt Spiegel in Gottes Hand wollten wir selbst Gott sein. Was für eine verheerend arrogante Einbildung. Mit was für furchtbaren Folgen. Bei dem Versuch, selbst groß sein zu wollen und frei und unabhängig, ist Schreckliches passiert. Der Mensch, der als Ebenbild, als Spiegel Gottes gedacht war, ist aus Gottes schützender Hand gefallen. Sündenfall nennt man das. Und was passiert, wenn ein Spiegel runterfällt? Er geht kaputt. Zerbricht in tausend Scherben und Splitter, als Spiegel nicht mehr zu gebrauchen. Die meisten von euch kennen sicher die Geschichte, wie Leonardo, ich meine nicht den DiCaprio, also den Schauspieler, sondern Da Vinci, den Maler, der sein berühmtes Bild vom Abendmahl gemalt hat. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich finde keine bessere Geschichte für diesen Text. Als Leonardo Da Vinci den Auftrag dazu bekam, das Abendmahl Jesu zu malen, da war es ihm ein großes Anliegen, die verschiedenen Figuren, also Jesus und seine 12 Jünger so realistisch wie nur möglich zu malen. Deshalb nahm er sich viel Zeit, um geeignete Leute zu suchen, die er als Modell nehmen konnte. Die zentrale Gestalt, in der Mitte platziert, war für ihn natürlich Jesus von Nazareth. Und nach vielem langen Suchen fand er endlich einen jungen Mann mit warmen Gesichtszügen, leuchtenden Augen und einer anziehenden Herzlichkeit. Der war gerade schön genug, um ihm Modell zu sitzen für seine Jesusgestalt. Dann vergingen viele Monate des Weiterarbeitens, bis die Gestalten der Jünger einigermaßen um Christus gruppiert waren. Es fehlte nur noch einer, es fehlte noch Judas, der Verräter. Wo könnte er jemand finden, der für diesen niederträchtigen Kerl Modell sitzen könnte? Und nach sehr, sehr langem Suchen fand Da Vinci einen völlig heruntergekommenen, verwahrlosten und finster dreinblickenden Landstreicher. Wie hat es Da Vinci erschüttert, als er erfuhr, dass dieser Mann vor Jahren als Christusgestalt bei ihm Modell gesessen hatte. Erschütternd und ernüchternd, wie sich in wenigen Jahren ein Mensch verändern kann. Ins Negative, ins Schlimme verändern kann. Und das ist der Hintergrund, auf dem wir dieses Wort hören müssen. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und man kann das nur mit ganz großem Schmerz sagen und hören. Was ist aus dem Menschen geworden? Ist denn überhaupt noch was übrig geblieben von dem Bild Gottes? Vielleicht noch eine letzte Ahnung, wie das mal war, wie der Mensch mal gedacht war. Ist da noch was? Nein, da ist nichts mehr übrig geblieben. Keine äußere Ebenbildlichkeit mehr. Nichts mehr da, auch kein guter Kern. Wer uns heute sieht, der sieht zunächst einmal den Verderber der Schöpfung. Der sieht dem Tod ins Auge. Wer uns sieht, der sieht ein komplett zerstörtes Bild Gottes. Wir gleichen keinem Spiegel mehr, der seinen Dienst tut, sobald man hineinschaut, sondern einem, durch den tausend Sprünge gehen und der bis zur Unkenntlichkeit verdreckt ist. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Gilt denn dieses Wort noch? Gilt es denn überhaupt noch? Ja, es gilt nach wie vor, es gilt für jeden Menschen, das gilt uneingeschränkt. Das gilt für das noch ungeborene Leben im Bauch der Mutter. Das gilt genauso für den demenzkranken alten Menschen. Das gilt für das größte Genie, genauso wie für den größten Verbrecher. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Es gilt für jeden, nur. Diese Gottebenbildlichkeit ist keine Eigenschaft mehr, die wir haben, die man an uns sehen könnte, die man an uns ablesen könnte. Theologen sagen, das ist eine Außenschaft, für uns Menschen verdeckt, weil bis zur Unendlichkeit verdreckt. Aber sie ist da, sie ist da. Im Herzen Gottes ist sie da und deshalb können wir sie auch nicht verlieren. Deine Gottebenbildlichkeit, sagen wir mal so, deine Gottebenbildlichkeit ist das Bild, das Gott von dir hat. Und wenn die anderen in dir nur einen Versager, einen Nichtsnutz, einen überflüssigen Esser oder einen Schädling der Gesellschaft sehen, Gott sieht in dir immer noch sein Kind, sein Geschöpf. Und das, nur das, Aber das macht unseren einzigartigen Wert aus. Das macht unsere einzigartige Würde aus. Jesaja sagt das mal in seinem Buch so in Kapitel 43. Du bist wertvoll, und dann setzt er dazu, in Gottes Augen. Die Würde des Menschen, der Wert deines Lebens hängt nicht von dem Bild ab, das die anderen von dir haben, sondern von dem Bild, das Gott von dir hat. Jesus erzählte mal eine Geschichte von einem jungen Mann, der sich irgendwann eines Tages weigert, immer nur das Abbild seines Vaters sein zu müssen. Er will er selber sein. Er will vom Vater unabhängig sein. Er wird eingebildet und denkt, na, wenn ich erst mal von zu Hause weg bin, wenn ich erst mal den Vater los bin, dann bin ich frei, dann bin ich froh, dann bin ich glücklich. Aber er rennt in sein Unglück, er zerstört sein Leben. Von dem schönen Spiegel bleibt nur ein Scherbenhaufen. Er sinkt unter menschliches Niveau, muss aus dem gleichen Trog fressen wie die Schweine. In diesem Zustand kehrt er eines Tages zum Vater zurück, stinkend, zerlumpt, durch Narben, durch Schmutz, durch Sünde und Leiden, entstellt bis zur Unkenntlichkeit. Keiner erkennt ihn, nur der Vater. Nur der Vater, der sieht durch alle Schichten von Schmutz und Dreck hindurch in diesem kaputten Typen sein Kind. Er hatte sich von seinem Kind ein Bild in seinem Herzen bewahrt. Verstehen wir, was Jesus damit sagen möchte mit diesem Gleichnis? Es ist egal, wie viel Schmutz der Sünde auf deinem Leben liegt. Es ist egal, wie sehr du durch eigene oder fremde Schuld entstellt bist. Es ist egal, wie sich die Leute von dir für ein Bild machen, was für ein Bild und was du vielleicht selber für ein schlechtes Bild von dir hast. Wichtig ist, welches Bild Gott von dir hat. Und Gott sieht in dir sein Geschöpf. Er sieht in dir sein Geschöpf, sein Kind. Er hat dich gewollt, er hat dich geschaffen, er hat dir das Leben gegeben und er hat dich lieb. Egal, woher du kommst und was das Leben mit dir gemacht hat. Und falls du ihm davongelaufen und dabei reingeflogen bist, dann sagt er heute zu dir, komm doch wieder heim. Komm zurück, komm zu mir. Der ehemalige sächsische Jugendpfarrer Theo Lehmann erzählt, er ist heute 86, aber der hat viel, viel jungen Leuten den Weg zu Jesus gezeigt, damals in Chemnitz. Und er schreibt, in unserem Jugendgottesdienst haben wir oft das Lied gesungen, Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. In diesem Lied heißt es an einer Stelle, du bist Gottes Wunschkind, schön, dass es dich gibt. Ein junges Mädchen hatte sich diesen Liederzettel mit nach Hause genommen. Dann kam die friedliche Revolution, die Mauer fiel und das Mädchen beschloss, in den Westen zu gehen, um dort das schnelle Geld zu machen. Daraus wurde aber nichts. Am Ende landete sie als Prostituierte in einem Bordell. Alles verspielt. Alles verloren. Nur der Liedzettel war noch da. Diesen Liedzettel las sie oft, wenn sie nachts völlig kaputt in ihr kleines Quartier kam. Du bist Gottes Wunschkind, schön, dass es dich gibt. Du bist Gottes Perle, er verliert dich nicht. Und eines Tages sagte sie sich, wenn das stimmt, dann kann Gott mich aus diesem Dreck rausholen. Dann schloss sie sich Christen an, die halfen ihr und so fand sie den Weg nach Hause. Den Weg zurück zu dem, der sie gemacht hatte, der ihr Leben gegeben hatte. Und der sich ein Bild von ihr in seinem Herzen bewahrt hatte. Und der sie trotz allem und immer noch liebt. Keiner, also wirklich keiner ist zu entstellt, als dass ihn der Vater nicht wiedererkennen würde, wenn er sich auf den Heimweg macht. Auf keinem, wirklich auf keinem liegt zu viel Dreck, als dass der Vater sein Kind nicht wiedererkennen würde, wenn es umkehrt. Keiner, wirklich keiner ist zu schmutzig, als dass der Vater ihn nicht in die Arme nehmen würde, wenn er denn nach Hause kommt. Gegen jeden Dreck gibt es heute Putzmittel. Gegen Spezialdreck gibt es Spezialmittel, habe ich von der Gunda gelernt. Gegen den Dreck, der auf unserem Leben liegt, gegen den Schmutz, der das Abbild Gottes in uns verdeckt, gegen die Sünde gibt es auch ein Spezialmittel. Aber nur ein einziges, nur eins, das wirklich wirkt. Mit tiefen Wirkung. Die Bibel sagt es so: Das Blut von Jesus Christus, das macht uns rein von aller Sünde. Also das ist nämlich die gute Nachricht. Die Bildgeschichte der Bibel ist noch nicht zu Ende. Sie bekommt durch Jesus Christus eine unerwartete Fortsetzung, eine überraschende Wende. Der lebendige Gott, der Schöpfer von uns Manns- und Weibsbilder, setzt noch einmal neu ein. Er reißt sich seinen eigenen einzigen Sohn vom Herzen und schickt ihn in unsere Welt, in eine Welt der zerbrochenen Spiegel, der kaputten Abbilder. In eine Welt der bis zur Unkenntlichkeit heruntergekommenen Ebenbilder. Und er macht klar, hier an meinem Sohn, an Jesus, da könnt ihr sehen, wie euer Leben eigentlich gedacht war. Paulus schreibt in Kolosser 1, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und im Hebräerbrief Kapitel 1 heißt es, er, Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und Jesus selber sagt von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer Jesus sieht der Liebe Gottes in Person ins Gesicht. Wer auf Jesus schaut, der schaut die menschgewordene Barmherzigkeit Gottes. Wer auf Jesus blickt, der blickt auf die inkarnierte Güte des Schöpfers persönlich. Und das wird nirgendwo so deutlich wie am Kreuz. Jesus ist eben nicht nur Ebenbild, an dem wir sehen können, wie wir hätten sein sollen. Jesus ist auch nicht nur Vorbild, der uns zeigt, wie wir eigentlich sein sollten. Jesus ist vor allem Heiland, der heil machen will, was kaputt gegangen ist. Jesus Christus, das wahre Ebenbild Gottes, hat sein Leben dafür gegeben, damit völlig verdreckte menschliche Ebenbilder Gottes wieder etwas widerspiegeln von der Schönheit des Schöpfers. Jesus Christus, das vollkommene Abbild Gottes, hat sich unter unsäglichen Schmerzen ans Kreuz nageln lassen, damit total verschmutzte menschliche Abbilder Gottes wieder etwas ausstrahlen von seiner Herrlichkeit. Jesus Christus, der eine klare, helle Spiegel Gottes, hat unsere Sünde auf sich genommen und den Zorn Gottes getragen, damit zerbrochene menschliche Spiegel wieder heil werden. Durch Jesus kann alles, aber wirklich alles, nochmals rein, heil und gut werden. Durch Jesus kann aus unserem Leben, aus deinem und meinem, das werden, was der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief so sagt. Nun aber durch Jesus Christus spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn und wir werden verwandelt in sein Bild. Was für ein Wort! Meine lieben Freunde, was für Aussichten. Wir sollen verwandelt Wir sollen verändert, wir sollen erneuert werden in das Bild von Jesus. Und das heißt doch, wir sollen Jesus, dem wahren, dem vollkommenen Ebenbild Gottes, schrittweise immer ähnlicher werden. Das kriegt keiner von uns alleine hin. Das kann auch keiner für einen anderen leisten. Das kann wirklich nur Jesus. Aber der kann's. Der kann's wirklich. Und der will das auch. Und am liebsten würde er heute gleich damit beginnen. Schließlich ist Veränderung und Erneuerung kein Luxus. So wie eine teure Schönheits-OP. Nein, diese Veränderung und Erneuerung durch Jesus Christus ist notwendig, ist lebensnotwendig, ist überlebensnotwendig, weil wir eines Tages mal alle vor Gott, dem Schöpfer, stehen werden. Unserem Schöpfer, aus dessen Hand wir hervorgegangen sind und der uns als vollkommenen, reinen Spiegel zurückfordert. Wer dann nur mit den vielen tausend Scherben seines Lebens vor Gott steht und Jesus nicht hat, der dafür einsteht, der zu ihm steht, der hat schlechte Karten. Ich bin so froh, dass Jesus sich heute um die Scherben und den Dreck meines Lebens kümmert und der alles heil und gut machen kann, auch bei mir. Und ich bin ganz sicher, was Jesus bei mir schafft, schafft er bei dir auch. Er ist Spezialist für zerbrochene Spiegel, für kaputte Ebenbilder. Er nimmt es in die Hand, heilt, macht neu und macht gut. Und jetzt lassen wir uns das zusingen. Du bist Gottes Liebe. Auf den ersten Blick. Unser Musikteam singt uns dieses Lied. Mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und er gebe dir Frieden. So segne dich der gnädige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wünsche eine behütete und gesegnete Woche.